Moin und Servus. Willkommen beim Amorita-Pod. In diesem Podcast plaudern die Freundinnen, Gründerinnen und Dating-Expertinnen Johanna und Ingrid über ihre Arbeit als Matchmaker sowie über Themen rund um Dating und Beziehungen. Quasi eine Bedienungsanleitung in Sachen Liebe. Brandheiße neue Folgen gibt es jeden Sonntag. Und nun viel Vergnügen mit dem Amorita-Pod. Einfach besseres Dating.
Moin Wien!
Servus Hamburg!
Na, endlich ist es soweit. Willkommen zurück zu eurem Ankerplatz in der stürmischen See des Datings. Heute gibt's endlich den mit Spannung erwarteten Teil 2 der Episode. Willkommen in der Datinghölle. 8 Jahre Doppelleben.
Letzten Sonntag haben wir Teil 1 dieser absolut unglaublichen Geschichte gehört und heute setzen wir sie fort, um zu enthüllen, wie das alles endet. Die zwei sind zurück, um den Rest ihrer Erlebnisse über den Serienfremdgänger Olaf mit uns zu teilen.
Bevor wir aber weitermachen, eine wichtige Anmerkung. Also wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann empfehlen wir euch natürlich zurückzugehen und das zu tun, bevor ihr mit diesem Teil loslegt. Denn glaubt mir, ihr wollt den ersten Teil nicht verpassen.
Ja, wir waren jedenfalls überwältigt von euren Reaktionen und Nachrichten nach dem ersten Teil. Und wir haben viele Briefe von anderen Hörerinnen und Hörern bekommen, die ebenfalls über Fremdgehen in ihrer Beziehung berichtet haben.
Ja, leider. Und genau deswegen möchten wir euch sagen, wir freuen uns über all eure Briefe und besonders über echte Dating-Stories. The good, the bad, the ugly und wer weiß, vielleicht ist eure Geschichte demnächst mal bei uns zu hören. Wir können eure Geschichte als Hosts vorlesen oder ihr könnt als Gäste ganz live dabei sein.
Ja, und eure Geschichten sind es, die diesen Podcast so besonders machen, weil sie erinnern uns alle daran, dass wir nicht alleine sind mit unseren Erfahrungen und Gefühlen. Also zögert nicht, teilt eure Erlebnisse mit uns, sie bieten Trost, Lehren und manchmal auch ein bisschen Humor in diesem absolut wilden und beängstigenden Dating-Dschungel.
Den Galgenhumor, den haben wir in diesen Sachen wirklich bitter nötig. Aber nun zurück zu dem Serienfremdgänger Olaf. Macht es euch gemütlich, denn der zweite Teil unserer Geschichte beginnt jetzt. Jetzt haben wir viel über die Beziehung gehört, aber wie ist denn das gesamte Kartenhaus zusammengefallen? Wie ist das Doppelleben aufgeflogen?
Ich war mal wieder über Nacht bei ihm und bin dann später aus dem Haus als er, weil er wieder zum Frühdienst oder zu seiner Schicht früh los musste und habe dann die Unordnung vom Abend dann ein bisschen wieder beheben wollen und aufgeräumt, die Kissen, die hinter das Sofa gefallen sind, und habe dabei dann hinter dem Sofa oder beziehungsweise neben dem Sofa einen Bilderrahmen entdeckt, das ursprünglich mal ein Adventskalender war, ein selbstgebastelter Adventskalender war mit 24 Sprüchen drauf, ich liebe dich, weil, und dann war das jedes Mal ergänzt. Und ja, daraufhin habe ich ihn dann angesprochen und er sagte, ja, das ist von seiner Ex-Freundin und natürlich hätte er das ja aufgemacht und sie hängt noch so an ihm. Und naja, da konnte ich dann eins und eins zusammenzählen. Und
aber der Adventskalender hätte ja jahrelang schon hinter dem Sofa verstauben können. Woher wusstest du, dass der aktuell ist?
Weil er da ja noch nicht so lange dort gewohnt hat.
Okay.
Ja, das ist in der Einliegerwohnung seines Sohnes gewesen.
Okay. Genau.
Aber okay. Das heißt, er hat dir erzählt, dass es Lorelei gibt oder gab und sie als Ex-Freundin bezeichnet, ja. Oder hat er überhaupt eine Ex-Freundin erfunden?
Nee, ich bin ja die böse Ex.
Warte, nicht nur die Ehefrau war die böse Ex, sondern du warst dann auch noch die böse Ex? Also alle seine Exen sind böse?
Ja, also Lorelei war wirklich die böse Ex, genau. Und er hat mir von ihr erzählt und was sie auch gemeinsam gemacht haben, dass sie in einer Hilfsorganisation gearbeitet hat oder arbeitet und dass er da auch mal mit eingestiegen ist. Und darüber wusste ich eben, wie ich sie eventuell kontaktieren könnte und auch gemacht habe.
Ha. Genau. Also ja, du hast wirklich den richtigen Namen gewusst, hast gewusst, wo du sie finden könntest und hast dann dir gedacht, naja, da frage ich jetzt mal doch nach, wie das jetzt so ist.
Ja.
Mhm. Aber hattest du ihn vorerst auf den Adventskalender angesprochen und was war seine Ausrede?
dass er den aufgemacht hat und aber nicht weggeschmissen hat.
Weil er so ein netter Mensch ist und lieber Hessen,
ja.
guter.
Und letztendlich habe ich ihn dann versucht, unter Druck zu setzen und sagen, er soll mir jetzt alles erzählen. Und dann hat er mir nur gesagt, nein, er ist schon wieder ein halbes Jahr mit ihr zusammen. Und ich sage, ich will alles wissen. Und ansonsten kontaktiere ich sie, nein, 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 mach das nicht. Und naja, und da war dann irgendwie ein, zwei Tage Funkstille, so ein bisschen kam nichts von ihm und dann habe ich mir überlegt, was ich dann mache und habe versucht, Lorelei anzurufen, aber habe sie telefonisch nicht erreicht und habe dann eine E-Mail an sie verfasst.
Du hast bei ihrem Büro angerufen oder wie hast du
versucht? Ja, ich habe versucht, sie im Büro anzurufen und da ist aber niemand rangegangen, genau, und dann habe ich ihr habe übers Internet herausgefunden, dass sie eine eigene E-Mail-Adresse hat und habe sie dort dann kontaktiert.
Und die landet dann in deinem Postfach, Lorelei.
Korrekt. Ja, also ich saß auf der Couch und hatte gerade Feierabend. Ich saß mit ihm auf der Couch und wir schnackten über dies und das und ich habe dann so einen flüchtigen Blick in mein Telefon geworfen und sah eine Nachricht von Emilia, ich kannte den Namen, zuckte auch so kurz tatsächlich zusammen, habe aber die Nachricht nicht gelesen.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Du kanntest ihren Namen auch? In welchem Zusammenhang?
Wir waren ein Jahr zuvor für 3 Monate getrennt und wir hatten es dann doch nochmal wieder probiert. Wir haben dann halt eben viele lange Gespräche gehabt und ich hatte dann über Dritte, also über seine Schwiegertochter erfahren, dass er mit einer Frau namens Emilia zusammen gewesen ist. Dann habe ich ihn darauf halt angesprochen und hat gesagt, das war nur ganz kurz. Sie wäre so unglaublich in ihn verliebt gewesen und er hat sich halt eben aber sehr schnell wieder von ihr getrennt. Und da wusste ich, dass es eine Person namens Emilia ein Jahr zuvor für ein paar Wochen in seinem Leben gab.
Wie viele Jahre wart ihr zu dem Zeitpunkt ungefähr zusammen?
Zu diesem Zeitpunkt waren wir 8 Jahre zusammen.
8 Jahre und er war bereits seit Jahren auch mit Emilia schon in einer Beziehung.
Ja, ungefähr 3,5 oder 4.
Mhm. Genau. Also diese Nachricht leuchtete also bei mir auf. Ich habe sie nicht gelesen, habe halt eben den Abend ausklingen lassen. Am nächsten Morgen ist er losgefahren, hatte mein Auto dabei und habe im Homeoffice gearbeitet, das war ja die Corona-Zeit, war ja alles ein bisschen wild damals und habe dann angefangen zu arbeiten, habe mich dann irgendwann entschieden, diese E-Mail zu lesen und da habe ich dann halt eben gelesen, dass sie gerne Kontakt, dass es um eine Person geht, die wir beide kennen und dass sie gerne Kontakt zu mir aufnehmen möchte. Und ich habe dann halt eben diese Frage beantwortet mit, ich habe mit ihr keine offenen Themen. Und ich wüsste nicht, warum wir miteinander in Kontakt treten sollten und habe dann halt eben ja diese E-Mail abgeschickt. Und dann kam ziemlich schnell eine zweite E-Mail, in dem sie dann reingeschrieben hat, dass Olaf zweigleisig fährt.
Hast du ihr das geglaubt oder hast du gedacht, ne, die will sich nur irgendwie deinen Olaf krallen?
Ich habe ihr das witzigerweise sofort geglaubt. Ich glaube, ich habe sie auch ziemlich schnell angerufen. Weißt du das noch, Emilia, oder hast du mich angerufen? Wir hatten auf jeden
Fall. Nein, du. Du hast mich angerufen. Ich war noch bei der Arbeit mittendrin und dann hatte ich gesagt, ich könnte ungefähr ab 2:30 in meiner Mittagspause und dann haben wir meine Mittagspause zusammen telefoniert, ich glaube 1,5 Stunden und uns dann für abends nochmal zum Telefonieren verabredet. Genau.
Aber ich habe ihr auf jeden Fall geglaubt und ich habe dann ihn angerufen. Und habe gesagt, hör zu, ich habe gerade eine Nachricht von Emilia erhalten und sie sagt, dass sie mit dir in einer Beziehung ist. Und dann hat er geantwortet, ja, seit 6 Monaten, also dieselbe Geschichte, seit 6 Monaten geht er mir fremd mit ihr.
Also er hat immer so teilweise die Wahrheit zugegeben, aber halt nie ganz, ne?
Genau. Und ich habe dann halt gesagt, okay, bringe mein Auto zurück. Und habe dann aufgelegt. Und danach habe ich dann halt eben mit Emilia am Nachmittag telefoniert. Und so ist dann wirklich das gesamte Doppelleben in seiner vollen Pracht und sozusagen entgegengestört.
Aber ich muss sagen, ich finde das sehr schön und sehr bemerkenswert, dass du, Lorelei, das gleich geglaubt hast. Weil oft ist ja da dann diese Rivalität, die Frauen empfinden, wo sie dann doch eher dem Mann glauben, als der anderen Frau, der Geliebten quasi vom Partner.
Ich weiß es nicht. Das war irgendwie ein Instinkt, ein Bauchgefühl, was mir gesagt hat, dass das, was da gerade steht, einfach die Wahrheit ist.
Ich weiß gar nicht, ob ich in der zweiten Mail auch was von dem Kalender erzählt habe.
Nein.
Kann ich auch gar nicht. Nee, hatte ich
Nein,
nicht.
Ich habe das letztens nochmal okay. gelesen. Du hast tatsächlich die Worte benutzt, er fährt zweigleisig. Und
ja.
Da, ob es denn jetzt einen Grund geben würde, dass wir mal miteinander telefonieren könnten, hast du gesehen?
Ja. Ja. Und den gab's dann ja.
Wie habt ihr euch dann gefühlt, als jetzt quasi mal die Wahrheit heraus war? War es dann irgendwie eine Erleichterung? War es Schock, Trauer, alles zusammen?
Also die ganze Wahrheit kam natürlich sehr schnell. In diesen anderthalb Stunden war sie da. Aber sie war tatsächlich nicht so schnell im Kopf. Also sie kam nicht so schnell im Kopf an. Und das ist tatsächlich auch echt ein langer Prozess so mit der Wahrheit. Auch wenn sie geschrieben steht und auch wenn es offensichtlich ist, aber sie zu realisieren und sie zu verarbeiten und zu verdauen, das dauert einfach wirklich viel, 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 viel länger. Da sind so viele Momente im Leben, in den ganzen Wochen und Monaten und Jahren danach, die immer wieder an diese Momente erinnern und schwupps kommt da ein Gedanke, oh ja, da hat er auch gelogen, ja, das könnte er auch, ja, auch. Also das ist so... Es ist nicht, Wahrheit verarbeitet man wirklich über einen ganz langen Zeitraum und jegliche Erinnerungen, die wir geschaffen haben, sind dann plötzlich mit Schatten behaftet.
Ja, und man denkt sich natürlich auch, das ganze Leben in diesen Jahren war nichts als eine Lüge, ne?
Ja, auf der anderen Seite gab es aber auch tatsächlich dieses ganz große Jetzt verstehe ich so viele Dinge, die ich vorher nicht verstanden habe. Also das sind so wahnsinnig viele klitzekleine Puzzleteile, die allesamt überhaupt keinen Zusammenhang hatten. Keins passte zum anderen. Aber als die Wahrheit rauskam, das war das sogenannte Master-Puzzleteil. Und plötzlich ergaben wirklich alle klitzekleinen Puzzleteile, die man vorher noch nicht mal so wirklich wahrgenommen hat, aber trotzdem waren sie irgendwie da, die ergaben plötzlich einen Sinn und konnten zusammengefügt werden.
Ja, und ich stelle mir vor, dass man ja auch extrem an sich zweifelt, in der Zeit, wo man einfach so dieses Gefühl hat, irgendwas stimmt da nicht und der Partner sagt einem dauernd, nein, das passt schon alles und das ist alles nicht so. Oder verdreht einem dann halt die Tatsachen irgendwie, indem man sagt, nein, den Film habe ich sehr wohl mit dir gesehen. Man zweifelt ja, glaube ich, sehr wohl an der eigenen Wahrnehmung dann nach einiger Zeit. Und dann plötzlich hat man so die Bestätigung, na, es ist doch, ich bin doch nicht irgendwie verrückt. Ich bilde mir das alles nicht ein. Ne?
Ja, also ich für meinen Teil habe lange an mir einfach auch gezweifelt, am Selbstwertgefühl. So, ob ich nicht reiche, nicht gut genug bin. Und das verfolgt mich tatsächlich manchmal heute noch, dass ich mich das frage. Und wirklich daran arbeiten muss.
Es ist schlimm, weil man oft wird das so als Kavaliersdelikt hingestellt, dieses Fremdgehen, und es kann aber so viel in einer Person zerstören, ja.
Es ist ja tatsächlich so, dass man heutzutage Menschen auf alles Mögliche verklagen kann. Also du wurdest betrogen, monetär betrogen, was auch immer, dann geht's vor Gericht. Aber einen solchen Betrug, einen Liebesbetrug, das ist eben ein Kavaliersdelikt und hat trotzdem, hinterlässt Spuren im Leben und kann einem Jahre des Lebens stehlen. Nicht nur aktiv während dieser Zeit, sondern auch im Nachhinein, weil es so viel in einem kaputt macht. Und das führt zu verminderter Leistung im Büro, zum Beispiel im Beruf. Es kann solch krasse Folgen nach sich ziehen und diese Menschen kommen einfach ungeschoren davon. Und wie auch er, oder habt ihr ihn eigentlich jemals danach zur Sprache gestellt? Also habt ihr nochmal konfrontiert?
Ich würde gerne nochmal kurz was dazu sagen. Also nachdem wir von uns erfahren haben, also Emilia und ich, kam ja letztendlich auch immer mehr Wahrheit ans Tageslicht. Also das tatsächlich das Umfeld kam auf einen zu. Du konntest dich quasi gar nicht dagegen wehren. Ich habe zum Beispiel TikTok benutzt, um diese Beziehung zu verarbeiten. Und über TikTok hat sich eine Frau gemeldet, die mir geschrieben hat, ey, er ist nicht nur zweigleisig gefahren, er ist sogar dreigleisig gefahren. Und es gab Menschen, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, okay, ich habe ihn da und da mit einer Frau gesehen, ich habe ihn da und da mit einer Frau gesehen. Manchmal war das vage, manchmal war das offensichtlich für die, aber sie haben halt eben nichts gesagt. Und für mich persönlich war das Gefühl die ganzen Jahre irgendwie uferlos. Also es macht dich zu einer Witzfigur. Ich dachte wirklich, wir sind eins und wir führen eine Beziehung. Und ich musste feststellen, dass er mit mir überhaupt gar keine Beziehung geführt hat, sondern mit der ganzen, Entschuldigung, verfickten Welt. Und in einer Beziehung bezieht man sich im Grunde genommen ja aufeinander. Zumindest sollte man das. Und das hat er ja nicht getan. Und deswegen fühlt es sich auch jetzt noch 3 Jahre später einfach nur fies an.
Das ging mir genauso, nachdem das Doppelleben meines Ex auffiel. Anstatt sauer auf ihn zu sein, habe ich mich in Frage gestellt und habe mich geschämt, warum ich die Red Flags nicht gesehen habe, warum ich ständig Entschuldigungen für ihn gefunden habe. Und das ist so unfair, weil die Person, die alles ausgelöst hat, lebt sein Leben fröhlich weiter und man selbst hat mit den Konsequenzen zu kämpfen.
Ja, und zwar wir beide. Also wir haben beide gut miteinander gelöst, weil wir wirklich tolles Verhältnis zueinander aufgebaut haben und auch wirklich gute Freundinnen geworden sind. Und das war auch, glaube ich, unser Vorteil, dass wir ohne Missgunst und ohne Misstrauen einfach uns aufeinander zubewegt haben und aus diesem ganzen, ja, Schrott, ich nenne es jetzt wirklich mal Schrott, etwas ganz Wundervolles hervorgetreten ist. Und ein wunderbarer Mensch ist in mein Leben hineingekommen.
Ihr seid also heute befreundet, wenn ich das richtig verstehe.
Absolut, ja.
Ja, total.
Also so befreundet, dass sie auch an Familienfesten teilnimmt und meine Familie auch inzwischen schon kennt.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Ich kenne ihre 3 Söhne, Geschwister und den Anhang und ihren Partner, den neuen. Und das ist toll. Das ist einfach schön. Und sie ist ein ganz anderer Mensch, als der mir beschrieben worden ist. Also sie ist wirklich so eine herzliche, liebevolle, engagierte Frau, Mutter, Freundin und ich glaube auch Partnerin. Also er hat so viel weggeschmissen, er hat so viel kaputt gemacht, aber er hat den größeren Verlust, glaube ich, als wir.
Ach, da bin ich mir sicher. Erzählt mal, wie war denn euer allererstes Treffen, nachdem alles aufgeflogen war?
Emilia?
Ja, ich bin gerade am Überlegen, wie es denn wirklich war. Also es war überhaupt nicht befremdlich und es war irgendwie, ich finde gar keine Worte dafür. Also wir haben uns ja von Anfang an gleich sympathisch gefunden. Also ich bin zu Lorelei nach Hause gefahren und wir sind dann zusammen eine Runde spazieren gegangen und haben uns lange unterhalten. Und es war eine Vertrautheit irgendwie gefühlt schon da. Vielleicht auch durch die stundenlangen Telefonate, die wir zuvor geführt haben. Also es war für mich ein gutes Gefühl dabei.
Wie ging dir das, Lorelei?
Ja, mir ging es genauso. Wir haben tatsächlich noch eine Kugel Eis beide gekauft und sind dann beim Spazierengehen hat man gleich gemerkt, dass wir eigentlich gleich eine Wellenlänge auch miteinander hatten. Das war gleich sehr schnell vertraut auch. Und auch das, also wirklich sehr vertraut und kein Raum für Hinterfragen oder so. Das war, ja, es war natürlich schon, dass ich manchmal gedacht habe, okay, sie ist mir eigentlich ähnlich so vom Typ her.
Vom Typ oder vom Charakter? Äußerlich, innerlich, beides?
Ich glaube auch vom Charakter. Ich würde sagen, dass ich vielleicht ein bisschen wilder bin, aber vom Wesen her würde ich sagen, sind wir eigentlich ähnlich, oder? Was meinst du, Emilia?
Ja, also ich finde auch, dass wir viele Parallelen einfach haben, dass wir eben auch feinfühlig, einfühlsam sind, sehr verständnisvoll, auch dem Partner die Freiräume geben, die er denn so braucht.
Ja, da hat er wirklich das gleiche Doppelpack gewählt.
Und weiß er, dass ihr heute befreundet seid?
Das weiß ich nicht, aber vermutlich.
Also, das ist eine gute Frage. Vielleicht übers Umfeld, über Instagram oder TikTok, aber ansonsten, ehrlich gesagt, ist uns das auch egal. Also mir ist es egal und ich glaube, ihr ist es auch egal. Spielt keine Rolle mehr. Also in unserem Leben spielt er einfach keine Rolle mehr.
Gute Einstellung. Habt ihr ihn am Ende dann, nachdem ihr euch getroffen habt und das alles abgeklärt habt, was da eigentlich alles gelaufen ist, habt ihr euch gesagt, so, jetzt stellen wir ihn gemeinsam zur Rede?
Nein.
Nein.
Das haben wir nicht gemacht. Ich hatte aber auch nicht das Bedürfnis danach, ihn zur Rede zu stellen. Ich weiß, es gibt Frauen, die sind da vielleicht ein bisschen offensiver, aber ich habe von der Sekunde an, wo ich ihm gesagt habe, er möchte mir mein Auto vorbeibringen, nie wieder mit ihm gesprochen und auch nie wieder gesehen.
Okay.
Da ist aber mit zwei blauen Augen davon gekommen. Aber ich finde es wirklich total schön, wie ihr euch, ich finde es nicht schön, wie ihr euch kennengelernt habt. Ich finde es aber schön, was aus all diesem Schlamm wachsen konnte. Ich habe ja eine ähnliche Erfahrung gemacht, das hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt. Und bei mir war es leider genau andersrum. Nämlich so, dass die andere Frau, obwohl sie mich nicht kannte, wir haben uns nie persönlich getroffen, wir haben auch nie miteinander gesprochen, hat sie aber so reagiert, dass ich zu ihrem absoluten Hassobjekt wurde. Und all ihre Wut und diese Verzweiflung, den Frust, all das, was ja eigentlich für ihn bestimmt war, ließ sie auf mich einprasseln. Und also im Nachhinein denke ich, dass die Frau durch ihn und durch dieses jahrelange Doppelleben quasi in den Wahnsinn getrieben wurde. Also man merkt durch die Art und Weise, wie sie den Hass mir entgegenbrachte, dass sie nicht ganz bei Sinn war. Also es war wirklich, sie war eine creepy Stalkerin, hat mir seitenweise Drohungen und Morddrohungen geschickt, auch per Sprachnachricht. Seitenweise schlimmste Beleidigung, die man sich nicht vorstellen kann. Und was ich dann gemacht habe, was man natürlich zuallererst macht, ich ging online und habe geschaut, wie soll man mit Stalkerinnen, mit Stalkern umgehen. Und da stand, man soll sie nicht füttern, also am besten ignorieren, nicht antworten. Das tat ich auch. War aber doch eine schlechte Idee, weil es ging dann weiter, dass sie all meine Facebook-Freunde kontaktierte. Also alle, die sie finden konnte, inklusive meiner Schwester, meine Mutter, und schrieb denen dann Beleidigungen über mich, was für eine Schlampe ich sei. Oh Gott. Und der Tiefpunkt war dann erreicht, als sie Wochen oder Monate später meinen Sohn kontaktierte. Und zwar über Instagram. Mein Sohn war zum damaligen Zeitpunkt 13 oder 14 Jahre alt, also ein Kind. Und wie der Zufall es wollte, hatte mein Sohn, weil er tüdelig ist, am Tag vorher sein Handy verloren. Und in dem Alter wollen sie natürlich ständig wissen, was ihre Freunde machen, und hatte mich gefragt, ob er sich über mein Handy in seinem Insta anmelden dürfte, was er auch tat. Und so wollte es der Zufall, dass, als sie meinen Sohn zum ersten Mal kontaktierte, die Nachricht auf meinem Display erschien. Und man bekommt immer diese Notifikation, Instagram, an welchem Account, und ihr Name erschien da. Und mir ist wirklich alles Blut in den Adern gefroren. Ich kann mich heute noch in genau diesen Moment hineinversetzen. Und ich weiß auch noch, was die ersten Worte war, die sie an meinen Sohn schrieb, wenn ich sie mal hier teilen soll. Aber wer auch immer Kinder mit im Raum hat und diesen Podcast hört, die Kinder müsst ihr jetzt aus dem Raum schicken, weil es ist jetzt Content über 18. Also, erste Nachricht an meinen Sohn: Deine Mutter ist eine Hure und lässt sich von Männern für Geld ins Gesicht spritzen. Das war Nachricht Nummer 1, und in dem Stil ging es dann immer weiter. Und dazu muss ich auch sagen, die Frau hat beim Jugendamt gearbeitet. Man kann sich das alles gar nicht vorstellen. Und ich bin dann natürlich zur Polizei, habe in dem Moment dann endlich, hätte ich viel vorher machen müssen, eine Anzeige erstellt. Ja, und die Polizei hat dann eine sogenannte Gefährdeansprache gemacht. Und zwar schicken sie dann Kollegen zu potenziellen TäterInnen, um denen den erhobenen Finger zu zeigen und lass das mal lieber. Und am Folgetag bin ich dann mit der Anzeige zu Gericht, habe innerhalb von 24 Stunden eine einstweilige Verfügung erhalten, sie ebenfalls. Die wurde ihr auf ihrer Arbeit zugestellt, auch wieder durch die Polizei. Und dann war endlich Ruhe. Aber umso erstaunlicher finde ich, wie in eurem Fall wirklich eine tolle Freundschaft aus diesem Betrug wachsen konnte, was bei mir leider nicht der Fall war. Auch Jahre später, muss ich sagen, ist bei mir das Trauma auch noch präsent. Also ich habe noch immer Angst, nochmal von ihr kontaktiert zu werden oder dass sie nochmal an Kollegen oder an Freunde von mir herantritt oder dass sie hier den Podcast auseinandernehmen wird. Man weiß ja nie. Wobei ich weiß, dass sie inzwischen wieder geheiratet hat.
Der Glückliche.
Der arme Kerl weiß wahrscheinlich, der weiß nicht, wen er sich geangelt hat. Ich lache auch darüber, weil es ist wirklich nur mein Galgenhumor. Anderes bleibt einem nicht.
Das verstehe ich.
Ich muss sagen, dass ich da irgendwo in der Mitte drinnen bin. Also das sind ja diese beiden Geschichten zwei Extreme. Zwei Frauen, die total auf Frauenpower und Zusammenhalt gemacht haben, was ich total super und schön finde. Und dann das andere Extrem, wo es kippt. Also ich kann mich erinnern, wie ich dann draufgekommen bin, dass mein Ex-Mann fremdgegangen ist. Und ich weiß ja nicht einmal, mit wie vielen Frauen und wie oft. ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nur von einer und habe dann schon sehr viel Hass und böse Gedanken auf diese Frau gelenkt. Und heute im Nachhinein tut man das natürlich irrsinnig. Also ich habe sie nicht gestalkt oder irgendwie bedroht. Aber heute im Nachhinein tut mir das ehrlich gesagt irrsinnig leid, weil man sollte schon die Schuld da suchen, wo sie ist, und die ist halt bei dem, der fremd geht. Ich hasse dieses im Nachhinein, die drängt sich in eine Ehe rein, ja, oder die nimmt mir den Mann weg, weil so funktioniert's ja eigentlich auch nicht. Es ist schon der Fremdgeher, der schuld ist.
Genau.
Richtig.
Amen. Amen. Das möchte ich jetzt so genau unterschreiben. Amen.
Sollte viel mehr Zusammenhalt unter Frauen geben in dem Fall. Weil man muss sich wirklich nicht um einen Fremdgänger streiten, das will ich damit sagen.
Richtig, genau.
Richtig.
So. Absolut. Was hat euch denn geholfen, um diese Zeit zu kommen?
Also definitiv die Gespräche miteinander.
Mhm. Ja, und die Zeit. Einfach. Das ist tatsächlich so, die Zeit halt, diese Wunden. Und je länger das her ist, desto besser geht es einem auch. Und hat man es auch besser verarbeitet.
Ist es denn aber so, meint ihr, ihr konntet es so weit verarbeiten, dass ihr bereit für eine neue Beziehung seid? Ich weiß nicht, ob ihr wieder in einer neuen Beziehung seid, und könnt ihr wieder vertrauen?
Also ja, ich ja. Bin in einer neuen Beziehung und ich vertraue auch meinem Partner.
Das sieht bei mir genauso aus. Ich bin seit auch einem Jahr in einer neuen Beziehung und vertraue ihm auch.
Schön. Und wenn der Partner daherkommt und sagt, ich brauche Zeit zum Nachdenken, ich fahre mal allein in den Urlaub?
Kommt drauf an, wie er es sagt. Also ich fahre ja auch allein in den Urlaub, und diese Freiheit hat natürlich auch mein Partner. Ist auch schon allein im Urlaub gewesen, ja. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das Vertrauen in die neue Beziehung ist einfach gleich da gewesen.
So muss es ja auch sein. Ohne Vertrauen kann und braucht man keine Beziehung eingehen. Das ist die Grundlage von allem, absolut.
Ja, manchmal muss die aber auch wachsen, ne?
Ja.
Ja, absolut. Absolut. Und was waren die größten Herausforderungen bei der Verarbeitung dieser Erfahrung?
Also bei mir waren es so gewisse Triggerpunkte, wie eben Wohnmobile zu sehen, an der Arbeitsstelle vorbeizufahren, an der Wohnung, wo er damals gewohnt hat, vorbeizufahren. Das war irgendwie immer am Anfang ganz komisch, und heute ist das gar kein Problem mehr.
Ja.
Wenig. Manchmal, es kommt noch so ein Moment, wo so ein graues Wohnmobil auf mich zufährt, dass ich denke, oh, hoffentlich ist er das nicht. Aber ja, das habe ich manchmal noch.
Da schließe ich mich an.
Und wenn er heute nochmal angeschissen käme, pardon my French, wärt ihr bereit, ihn nochmal zu sehen? Würdet ihr euch nochmal einlullen lassen, oder das Kapitel ist 100% definitiv zugeschlagen und bleibt zugeschlagen?
Also wenn er sich nochmal entschuldigt dafür, meinst du?
Entschuldigt oder allgemein? Er kann sich entschuldigen, er kann versuchen, nochmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wäret ihr offen dafür? Sowieso nicht, weil ihr in einer neuen Beziehung seid, aber wie steht ihr dazu?
Nein, also natürlich ist er auf uns zugekommen.
Ach so, ist er tatsächlich.
Ja, er ist einmal auf mich zugekommen, per Nachrichten und auch.
Ja, mich hat er circa 9 Monate danach, oder es waren, glaube ich, fast genau 9 Monate danach, nochmal per E-Mail kontaktiert und sich nochmal entschuldigt. Und ja, dass ich den richtigen Weg gegangen bin. Das ist das einzig Richtige, was ich machen konnte. Und
ah, wirklich? Also er hat sich bei dir entschuldigt, bei dir auch, Lorelei?
Er hat mir Nachrichten geschrieben, 4 Monate, nachdem das Ganze aufgeflogen ist. Die erste Nachricht sollte wohl eine Entschuldigung sein, dass ihm das alles leid tut und so weiter und so fort. Ich bin allerdings nicht darauf eingegangen, und dann folgten weitere Nachrichten, die eigentlich seine Entschuldigung immer weiter, also er hat sich dann immer weiter von seiner eigentlichen Entschuldigung entfernt, und ich mag gerne so ein paar Sätze mal daraus zitieren.
Bitte. Warte, ich glaube, ich muss mir erst noch eine Flasche Wein aufmachen, jetzt wird's interessant.
Ich mache wirklich nur kleine Auszüge.
Okay.
Ich kenne dich und deine Momentaufnahmen. Deine dauernde Flucht aus der Beziehung war der Grund. Damit bezog er sich, dass er eine andere Beziehung gesucht hat, weil ich immer aus unserer Beziehung geflohen bin. Also so vermute ich, dass er das damit meint. Du warst meine Welt, und ich hätte alles getan, damit wir zusammenbleiben. Denn wir gehören zusammen. Ich habe dir Dinge vergeben, für die du mich gehasst hättest. Du hast durch meine Flucht erst Emilia die Tür geöffnet. Vorher wäre niemand zwischen uns gekommen. Null, nada, nichts, gar nichts. Das war ein Teil.
Ist aber schon sehr dreist von ihm. Im Endeffekt gibt er nur dir die Schuld, dass der Arme fremdgehen musste?
Genau. Und ich dachte wirklich, ich könnte dich heilen. Ich dachte wirklich, ich könnte sowas retten.
Sowas retten? Wie sowas?
Ja, ich zitiere nur seine Worte. Da war nicht nur die allmächtige Liebe zu dir, sondern es war das Mitgefühl für dich und dein ungewollt verlorenes Leben. Leib in der Opferrolle. Wenn du die Worte der Paartherapeutin nicht verstanden hast, bist du immer noch blind auf einem Auge. Aber der Gedanke, dich oder jemanden manipuliert zu haben, ist absurd. Aber ich kann dir ohnehin keine Liebe schenken, wenn du nicht bereit bist, dich selbst zu lieben. Ich habe erfolgreich gegen meine Dämonen gekämpft. Ich wusste, dass wir es irgendwann gemeinsam schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Liebe absolut verrückt, ungewöhnlich, schmerzhaft, einzigartig ist.
Er klingt wie jemand, der glaubt, dass Liebe und Beziehung ständiges Drama brauchen, weil Liebe muss nicht verrückt und was hat er noch gesagt, schmerzhaft sein. Das ist genau das Gegenteil davon. Also ganz, ganz furchtbar. Ihr könnt es mich nicht sehen, aber ich habe sehr viel mit dem Kopf geschüttelt jetzt.
Ich habe ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln.
Ja, und so geht's auch tatsächlich immer weiter. Das sind richtig lange Monologe. Also es fühlt sich auch fies an, wenn er schreibt, so etwas findet sich nur einmal im Leben. Es war nie unser Plan, solche Dinge zu tun. Dennoch haben wir uns gegenseitig verletzt. Aber deshalb auf die Liebe des Lebens aufgeben, ich hätte dich niemals verlassen. Weißt du, das klingt alles so abgedroschen, wenn du im Nachhinein erfährst, er hat sich mit so wahnsinnig vielen betrogen, dass er wirklich von Anbeginn der Beziehung untreu gewesen ist. Also ja nicht nur mit Emilia, sondern auch mit Frauen davor schon, was alles so im Nachhinein ist herausgekommen ist. Und dann liest du das und denkst, macht er eigentlich Copy and Paste?
Absolut.
Ja, auch sehr verletzend dieses, er wollte dich retten und sowas und quasi, ja, hat ja sogar, also ich verstehe das so, er war jetzt bei einer Paartherapeutin oder bei einem Paartherapeuten und der hat dann ihm Recht gegeben oder wie kann ich das verstehen?
Wir waren bei einer Paartherapeutin für, ich glaube, 3-4 Sitzungen ist das gewesen, weil wir halt eben, das resultierte aus unserer Trennung, von der ich erzählt hatte, dass wir 3 Monate getrennt waren und wir sind dann halt wieder zusammengekommen und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das mit einer Paartherapeutin probieren. Und es hat ein bisschen gedauert, bis wir jemanden gefunden haben und es muss ja auch passen und das war auch eine ganz tolle Frau und so weit, aber nach dem dritten Termin habe ich halt eben ausgesprochen, dass ich Probleme damit habe, dass er zum Beispiel sein Telefon immer ja so speziell benutzt, also es ist liegt auf dem Kopf und er gibt mir damit Gefühl, dass er irgendwie unehrlich ist oder dass er mich betrügen könnte. Und in der Paartherapie hat er dann natürlich gleich massiv angefangen zu weinen, also wirklich total extrem. Die Paartherapeutin hat ihn dann auch noch getröstet und das war also auch wirklich traumatisch für mich, weil ich da saß und sofort ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich das nur ausgesprochen habe, dass er mich ja betrügen könnte. Und er hatte wohl so eine Angst, dass es auffliegen könnte, dass er einfach nur so getan hätte, als wäre es das Schlimmste der Welt, ihm zu suggerieren, er könnte mich betrügen. Und es ist so aberwitzig. Es ist wirklich absolut aberwitzig. Danach sind wir aus der Paartherapie raus und er meinte, Mensch, wir kriegen das alleine hin, wir brauchen sie nicht. Vermutlich ist sie ihm zu nah auf die Pelle gerückt, denke ich jetzt im Nachhinein. Und dass er Angst hatte, dass da irgendwie was rauskommen könnte. Und ich habe dann natürlich ja gesagt.
Na, Meister Manipulator und Meister Gaslighter, würde ich sagen. Also wirklich genau das, was man unter den Begriffen versteht.
Und 0,0 ja. Einsicht, denn seine interessante Entschuldigung war keine, hätte er durchaus auch in aufrichtig und überzeugender schreiben können. Also letztlich war er in der Opferrolle nach wie vor. Und was mich darauf schließen lässt, dass er nun eifrig und munter sein Leben so weiterlebt und ich möchte nicht wissen, welche Frauen da draußen gerade betrogen werden durch diesen Menschen.
Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er treibt oder wo er ist, beziehungsweise ob er in einer Beziehung steckt oder so. Das ist nicht mehr unser Zirkus, unsere Affen.
Nicht euer Problem, genau so ist es. Abschließend, habt ihr einen Rat für Frauen oder prinzipiell für Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden oder die vielleicht denken, ich habe ein schlechtes Gefühl, da passt irgendwas nicht?
Bauchgefühl.
Genau, das war mein erster Gedanke auch, oft Bauchgefühl hören. Spontanbesuche.
Spontanbesuche machen.
Aber Bauchgefühlen. Wir kennen es ja alle. Wir kennen dieses Bauchgefühl und dieses Unterdrücken von dem Bauchgefühl und Erklärung finden für das Bauchgefühl. Aber eigentlich ist das Bauchgefühl immer, es liegt immer richtig. Auch wenn man es vielleicht nicht wahrhaben will, ich weiß es nicht. Manchmal lässt man sich ja belullen. Und ich habe mich auch wirklich viel von ihm belullen lassen. Aber am Ende hatte das Bauchgefühl recht gehabt.
Vielleicht auch Input von außen.
Wollte ich gerade sagen, von Freunden, wenn hinhören, was Freunde sagen, Freunde und Familie.
Ja.
Ja, und dann nochmal genauer hinschauen.
Und für Freunde und Familie, seid sensibel, wenn ihr es macht. Denn wenn man in dieser Honeymoon-Geschichte ist, dann muss man da schon wirklich vorsichtig rangehen. Mit guten Argumenten vermutlich auch erst. Also das ist, glaube ich, alles nicht so einfach. Aber Bauchgefühl ist das, was wirklich der wichtigste Tipp ist. Euer Bauch liegt immer richtig.
Und was ich spannend gefunden habe, Emilia hat davor gesagt, er hat sich bei ihr entschuldigt und gesagt, ja, das war schon richtig, dass du dann den Schlussstrich so gezogen hast und das war schon, hast du schon richtig gemacht. Und aber in der Nicht-Entschuldigung an Lorelei war es eigentlich genau andersrum. Da hat er ja die Schuld nur mit dem Finger auf dich gezeigt. Also das habe ich ganz interessant gefunden irgendwie, dass diese Manipulation irgendwie, das ist fast wie euch gegeneinander ausspielen, kommt mir vor.
Das hat er auch tatsächlich versucht. Also auch in diesen Nachrichten, was ich vorgelesen habe, war auch unter anderem, ob ich ihr nicht vertraue oder, also es waren so, er versucht es schon, aber trotzdem hat er jeden auch irgendwie exklusiv behandelt, aber auch exklusiv schlecht. Nicht schlecht, sondern ein Betrüger bleibt halt eben ein Betrüger, ne?
Ich bin wirklich heute so froh und dankbar, dass das ein Ende hat und eigentlich ein gutes Ende. Denn Lorelei und ihre Familie sind dabei rausgekommen und das ist ein großes Glück, was ich widerfahren durfte.
Oh, ich finde, das ist jetzt das schönste Happy End auch für diese Folge, weil besser kann es ja gar nicht werden. Oder, Johanna?
Super Schlusswort auch. Also wie gesagt, total. Ich bin total begeistert davon, wie ihr damit umgegangen seid, wie ihr miteinander umgegangen seid und ich finde, das sollte wirklich ein Vorbild für viele sein.
Wirklich für viele Frauen, das. Ja, Frauen supporten Frauen irgendwie.
Ganz, ganz wichtig.
Ist ein so wichtiges Thema, auch jetzt und schon immer. Und ich hoffe, dass viele diesem Beispiel folgen werden, dass es keine Konkurrenz ist, sondern eine Person, die genauso gelitten hat wie ich vermutlich.
Super, ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr so offen mit uns gesprochen habt.
Wir haben zu danken.
Ja, genau, vielen lieben Dank, dass wir unsere Geschichte erzählen durften.
Was ich jetzt noch einmal loswerden will, also wir haben ja in dieser Folge doch einiges zu lachen gehabt, aber ihr sollt schon wissen, das entspringt aus einer Art Galgenhumor, ja? Denn Humor ist wirklich manchmal das Einzige, was uns bleibt, um aus solchen Geschichten halbwegs heil herauszukommen.
Absolut. Johanna und ich haben ja beide unsere persönliche Portion Liebesdesaster erlebt, was damals natürlich alles andere als witzig war, aber heute können wir eben herzlich drüber lachen.
Ich sag's euch ganz ehrlich, hätte ich es nicht in einer etwas abgeschwächteren Version selbst erlebt, ich hätte es ja nicht geglaubt, dass man unwissend so lange Zeit in so einer Beziehung verbringen kann, ja?
Ja, das müssen wir nicht drüber sprechen. Also ich war auch 2 Jahre in so einer Vierecks-Beziehung, unwissend natürlich, denn mein Ex hatte neben mir ja noch 2 weitere Frauen in 2 weiteren Städten und war also ein wahres Logistikgenie, Hut ab. Solche Liebesdoppelleben kommen übrigens öfter vor, als man sich's vorstellen kann. Na denn, ihr Herzensmenschen, bis nächste Woche. Da erwartet euch eine weitere spannende Folge eures Lieblings-Dating-Podcasts.
Genau, vergesst nicht, uns zu schreiben unter hallo@amorita.de oder auf Social Media. Bis zur nächsten Woche. Baba und habt euch lieb.
Bleibt gesund und glücklich, Kinders, und liebt mutig. Aber liebt nicht zu viel, also liebt nur eine Person, ja? Bitte. Tschüss, bis nächste Woche.